Es ist eine Frage des Risikos. Die Frauen riskieren weniger, sind breiter gestreut, sind mehr in ETFs, also in einem breiteren Portfolio. Die Männer gehen viel mehr auf Einzelaktien.
Die Geldmeisterin. Der Finanzpodcast mit Julia Kistner. Und mit Oswald Seilcher, Region Manager von DACH, Slowenien, Slowakei bei Trade Republic.
Let's go, girls.
Ja, Herr Seilcher, Sie haben das Thema Finances viel mehr gewählt. Ist es so?
Ja, es ist auf jeden Fall wichtig, dass wir drüber reden. Ja. Es ist immer noch unterrepräsentiert und deswegen, glaube ich, sollten wir dieses Thema unbedingt besprechen. Ich sage Ihnen auch mal die Punkte, warum ich glaube, dass es so wichtig ist. Mhm. Ich habe vor einiger Zeit eine Studie in Österreich gelesen von einer Frau Magister Meyerhofer vom Wirtschaftsforschungsinstitut. Die hat mal die unterschiedlichen Pensionen angeschaut von Frauen und Männern. Und da sind mir erst die Augen aufgegangen, dass Frauen massiv benachteiligt werden in der Pension. A, weil sie lebenstendenziell weniger verdienen als Männer, weil sie natürlich auch Karenzzeiten haben für Kindererziehung und am Ende von der Pensionslücke viel, viel mehr betroffen sind, als es eben Männer sind. Da in dieser Studie, die ist schon ein, zwei Jahre alt, heißt es, dass Männer ungefähr 70% ihres letzten Gehaltes dann als Pension bekommen. Und die Frauen halt eben deutlich weniger. Und da sind mir die Augen aufgegangen und dann habe ich mal nachgeschaut und gemerkt, dass wir offensichtlich in unserer Gesellschaft da überhaupt noch kein Gespür dafür haben, dass auch Frauen investieren sollen. Und deswegen ist das eben so ein wichtiges Thema.
Der Großpensionsgap hängt auch damit zusammen, dass Frauen eben deutlich mehr in Teilzeit sind. Und da gibt es auch ganz viele Studien von der Pensionsversicherung aktuell, wenn eine Frau im Schnitt 3.000 Euro brutto verdient hat und sie geht statt 40 nur 30 Stunden, dann fehlen ihr schon 12,5% Pension und bei der Hälfte sind es dann überhaupt schon 28% weniger von der niedrigen Pension. Das kommt noch dazu.
Ja, und dann haben wir ja noch ein Thema, ob die staatliche Pension ausreicht oder auch gewährleistet ist. Das wissen wir ja noch nicht. Ich habe erst letztens wieder die Zahlen gesehen. Ich glaube, 25 Milliarden Euro zahlt ja jedes Jahr der österreichische Staat von seinem Budget in die Pensionskassen mit hinein. Das ist ja ein Wahnsinn. Das ist ja echt unglaublich. Und ob dieses System weiterhin so standhält, wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, das wird sich nicht ausgehen, weil ja immer weniger Leute einzahlen und immer weniger Leute am Ende vielleicht auch Steuern zahlen werden in Österreich. Und ich weiß nicht, wer am Ende, wenn ich mal in Pension gehe, wer dann die Steuern noch bezahlen soll, die dann aufgewendet werden müssen, um das Pensionssystem zu stützen. Und deswegen kann ich nur jedem raten, und das ist jetzt kein Female Finance Thema, sondern jedem, bitte kümmert euch um zumindest einen Teil der privaten Vorsorge, dass wenn die staatliche Pension nicht ausreicht, dass man noch ein bisschen was hat, was nebenbei im Laufe seines Lebens aufgebaut werden kann. Und darüber werden wir heute reden, wie man das macht.
Das ist übrigens auch meine Lebensaufgabe, mehr Frauen zum Veranlagen zu bringen. Ich bin aber bis jetzt, muss ich sagen, gescheitert von meinen Zuhörerinnen. Ist der weibliche Anteil unter 10%. Ich weiß nicht, wie schaut's denn bei Ihnen bei den Depots aus? Wie hoch ist denn da der Frauenanteil? Haben Sie sich das schon mal angeschaut?
Ja, wir haben uns das angeschaut und der ist leider, also wir haben uns verschiedene Länder angeschaut, die ein bisschen unterschiedlich sind. Erstaunlicherweise sind südliche Länder wie Spanien, Italien und Frankreich, dort ist der Frauenanteil ein bisschen höher, aber wir sind insgesamt weit unter einem Viertel unserer Kundschaft ist weiblich und das ist eigentlich dramatisch. Das ist jetzt eigentlich fast ein bisschen so der Weckruf, bitte Frauen, kümmert euch um eure Finanzen. Da gibt es sicher verschiedene Ansatzpunkte, warum das so ist, sicher auch vielleicht historisch bedingt, dass wir nun einmal in einer männerdominierten Gesellschaft leben. Aber das Thema ist so wichtig, dass sich jeder darum kümmern sollte und Frauen ganz besonders, weil sie, wie gesagt, in der Pension dann noch viel stärker davon betroffen sind, etwas nebenbei privat vorgesorgt zu haben. Das ist einfach extrem wichtig.
Mhm. Zahlenmäßig sind die Frauen in der Minderheit bei den Investoren, aber von der Performance schaut das ja anders aus. Da gibt es sehr viele Studien, dass Frauen langfristig eigentlich die besseren Anlegerinnen sind, weil sie risikobewusster sind, mehr Risikomanagement betreiben und weil sie die Investments auch mehr nachfragen. Können Sie das in der Praxis bezeugen? Gibt es da oder haben Sie sich das schon angeschaut? Legt sie anders an als er?
Ja, also Sie haben es eigentlich schon vorweggenommen, die Antwort, tatsächlich liegt es am Risiko. Also in sehr, sehr guten Zeiten, und wir hatten jetzt in den letzten Jahren eigentlich ziemlich gute Zeiten, also ab 2008, da haben wir gesehen, dass Männer tendenziell riskanter investieren, riskanter, indem sie mehr auf Einzelaktien gehen, indem sie mehr auf Technologiewerte gehen und dort mit einem relativ hohen Risiko fahren, was sich in guten Zeiten natürlich positiv auswirkt, aber genauso stark sind sie dann getroffen worden, wenn mal die Technologiewerte und die riskanten Produkte nicht so stark oder nicht mehr funktionieren, beziehungsweise wenn es Rückschläge gibt. Man muss sich ja nur die Technologiewerte an der Nasdaq anschauen, die also massiv getroffen worden sind eben letztes Jahr. Und dementsprechend hat das die Männer auch stark getroffen. Das heißt, es ist eine Frage des Risikos. Die Frauen riskieren weniger, sind breiter gestreut, sind mehr in ETFs, also in einem breiteren Portfolio. Die Männer gehen viel mehr auf Einzelaktien. Und in guten Zeiten sind die Männer besser, in schlechten Zeiten sind die Frauen besser. Und im Durchschnitt sind die Frauen ein bisschen besser. Das zeigt auch eine Studie, die Trade Republic gemacht hat.
Das heißt sozusagen, die Strategie der Frau ist eigentlich gar nicht die falsche für die Langfristanlage. Oder welche Strategien raten Sie speziell jungen Frauen zum Vermögensaufbau und müssten die älteren Damen sozusagen, die auch schon vielleicht auch was geerbt haben und auch schon selber mitten im Berufsleben stehen, müssen die anders veranlagen wie junge Menschen?
Also im Prinzip gelten ja für alle, und das hat mit Frauen und Männern eigentlich nichts zu tun, sondern es gilt ja für alle, die eine Regel, man muss möglichst breit streuen und diversifizieren. Ja? Und wenn man schaut, einer der erfolgreichsten Investoren, Warren Buffett, ist ja auch breit aufgestellt über verschiedene Industrien hinweg. Und manchmal, wenn man sich sein Depot anschaut, dann muss man sagen, ja, das ist ja voll langweilig. Ja? Ich habe, glaube ich, erst gestern gesehen, hat eine relativ hohe Position an Apple und dann ein paar Sachen, die eigentlich eher langweilig sind, weiß ich, Caterpillar und andere Sachen, wo man sich denkt, trotzdem ist er super erfolgreich. Und die Erfolgsgeschichten von irgendwelchen Spekulanten, die man hört, die zum richtigen Zeitpunkt auf Nvidia gesetzt haben und ihr ganzes Vermögen auf eine Aktie drauf, ja, das sind Einzelschicksale, an die ich nicht wirklich glaube. Also, erfolgreich ist man dann, wenn man breit diversifiziert, sich breit aufstellt und je nachdem entweder einen ETF oder halt eben selber einzelne Position hat, aber breit gestreut hat. Das gilt für Männer, das gilt für Frauen. Das mit dem Alter würde ich dahingehend ein bisschen festmachen, indem man sagt, wann braucht man denn das Geld? Und wenn man eine junge Frau ist oder überhaupt ein junger Mensch ist und ganz viel Zeit hat, sein ganzes Leben vor sich hat, dann ist es eigentlich völlig wurscht, weil dann kann man es ja auch aussitzen, dann kann man ja auch warten, bis sich bestimmte Investments entwickeln und da kann man auch mal, sagen wir mal, Rückschläge aussitzen. Wenn man natürlich jetzt sagt, okay, ich brauche das Geld in den nächsten 5 Jahren, dann muss man eine etwas andere Strategie fahren, weil dann muss man natürlich schauen, dass man das Risiko möglichst herausnimmt, weil was ganz schlecht ist, wenn man investiert ist und just in dem Moment, wo man das Geld braucht, wenn dann das Investment nicht dasteht, wo man es gerne hätte und dann keine Zeit mehr hat, es auszusitzen. Also man muss seinen Investmentstil auf die, sagen wir mal, Erwartungshaltung oder sagen wir mal auf den Zeitpunkt anpassen, wann man das Geld braucht. Je länger dieser Zeitpunkt ist, umso mehr ist es, jetzt sage ich mal, egal, weil da kann man warten. Aber wenn kurzfristig, sagen wir mal, in den nächsten 5 Jahren Geld gebraucht wird, dann würde ich sagen, dann muss man ein recht konservatives Portfolio fahren. Vielleicht sollte das dann wenig Elemente oder wenig Aktienanteil haben und viel festverzinsliche Papiere wie Anleihen zum Beispiel. Das, glaube ich, ist ganz wichtig.
Dass man eben, das ist ja der Vorteil der Anleihen, davon abgesehen, dass sie jetzt auch wenigstens etwas abwerfen, dass man da zu einer bestimmten Zeit die Laufzeit eigentlich bestimmen kann, wenn sie abreift, und kann da eigentlich zu bestimmten Zeiten, wo man das Haus braucht die Ausbildung oder eben Sonstiges, das kann man dann damit ganz gut abdecken.
Genau, es gibt ja verschiedene Laufzeiten, die Klassiker laufen so 10 Jahre, aber man kann ja auch bei uns jetzt Anleihen kaufen und am Sekundärmarkt, egal, und da sieht man auch die Restlaufzeit, aber wenn ich sage, ich brauche in 5 Jahren Geld, dann kann ich entweder in den Corporate Bond reingehen, also in eine Unternehmensanleihe, die eben genau noch 5 Jahre läuft und wo ich, sofern das Unternehmen am Ende noch da ist, definitiv mein Geld wieder zurückbekomme. Ich kann das relativ genau timen. Natürlich auch bei Staatsanleihen kann ich das machen. Wenn ich eine Laufzeit habe, dann weiß ich ganz genau, zu dem Zeitpunkt bekomme ich mein Geld. Das ist bei Aktien so nicht gewährleistet. Also wie gesagt, es könnte ja sein, dass irgendeine Krise daherkommt und dann am Ende genau nach 5 Jahren würde mich dieser vielleicht Dip treffen und das wäre natürlich fatal. Deswegen, wie gesagt, muss man immer seine Investmentstrategie auf die Restlaufzeit, die ich mir eben erwarte, entsprechend anpassen. Je kürzer, umso höher muss der Anteil der risikoarmen Papiere sein.
Jetzt hatte ich das Vergnügen, an einem Finanzpanel teilzunehmen vor sehr vielen jungen Frauen und war doch überrascht, wie interessiert sie sind zu dem Thema. Also es fehlt ihnen, das Problem ist bei ihnen, anzufangen. Ja? Was raten Sie denn da? Die meisten sagen, naja, ich habe noch nicht so viel Geld, ich möchte mir erst was ansparen und dann veranlagen. Wie können Sie jungen Frauen da ein bisschen sozusagen den Hemmschuh nehmen, damit sie überhaupt mal beginnen? Es ist oft das Geld vorhanden, aber sie sagen, ich weiß nicht. Und also aller Anfang ist scheinbar schwer. Was kann man da den jungen Frauen raten? Und auch Männern.
Also, ja, genau. Also erstmal muss man, glaube ich, jedem Interessierten, der noch eine gewisse Angst hat, dass die Angst nehmen dahingehend, dass die Wirtschaft total spannend ist und dass es nicht so komplex ist, wie man glaubt. Und das Investieren heute ja gerade durch Unternehmen wie unseres, wie Trade Republic, mit einer App und mit einem Zugang über ein Handy ganz, ganz einfach ist. Man muss nicht mehr in die Bank gehen, man muss nicht mehr irgendwelche Computerprogramme installieren, sondern man kann am Handy Investments tätigen. Und das Einfachste, und das geht schon ab 1 Euro, ist einfach mal einen Sparplan zu errichten. Also jeder in Österreich, glaube ich, kennt einen Bausparvertrag und ein Sparplan in ETFs oder in Aktien ist von der Komplexität her genau auf dem gleichen Level. Ich richte einfach einen Betrag ein von, sagen wir mal, 20 Euro pro Monat und zahle immer am 1. des Monats 20 Euro in einen ETF-Sparplan ein. Und wenn ich nicht weiß, welchen, dann folge ich einfach der Masse. Die populärsten ETF-Sparpläne sind nun einmal auf breit gestreute Indizes, wie zum Beispiel ein MSCI World, oder ich kann natürlich, wenn ich einen gewissen Bias zu Europa habe, auch auf einen europäischen Index setzen oder auf amerikanische Indizes oder wenn ich ein Lokalpatriot bin, auf den ATX oder was auch immer, einfach mal einen fixen Betrag festlegen und den monatlich besparen, und zwar nicht in einem Bausparer, weil auch wenn ich dort jetzt mittlerweile wieder 3% bekomme, ist das definitiv noch immer keine langfristige Investmentstrategie, aber einfach mit einem breit gestreuten ETF-Sparplan zu beginnen. Und was wir merken ist, die Leute beginnen mit einem ETF und kommen damit ins Thema hinein, merken, das ist jetzt gar nicht so schwierig. Und irgendwann einmal trauen sie sich auch in das erste Einzelinvestment, auch einmal eine Aktie zu kaufen. Und das Interesse wird geweckt durch die Tätigkeit. Und man muss einfach den Leuten sagen, es ist nicht schwierig, es ist nicht kompliziert. Und wir haben in Österreich, glaube ich, ein bisschen ein Thema, wenn sich jemand mit Wertpapieren beschäftigt, da muss man sich manchmal fast ein bisschen dafür schämen. Und das sollte man nicht. Ganz im Gegenteil. Es ist spannend, es ist interessant. Und wir erleben das jetzt gerade bei den jungen Leuten, dass junge Leute total euphorisch sind und sagen, ja, mich interessiert das, mich interessieren diese Unternehmen, die ich täglich nutze, amerikanische Silicon Valley Unternehmen, die, egal ob sie jetzt Handys herstellen, ob sie Lieferservices oder sonst was sind, das nutzt ja jeder. Und jeder kann an diesem Erfolg teilnehmen. Und das ist spannend. Das haben die jungen Leute schon kapiert. Und ich glaube, das sollte jeder andere auch als Start nehmen, um sich für das Thema Wirtschaft zu interessieren, für das Thema Börse, für das Thema Aktien und für das Thema Investment.
Also es ist keine Entschuldigung zu sagen, ich habe kein Geld zum Veranlagen. Auch kleine Summen fressen heute nicht mehr die Spesen auf, sagen Sie.
So ist es bei uns. Also bei Trade Republic kann man einen Sparplan anlegen und Sparpläne kosten bei uns gar nichts. Und wenn man in Aktien, ETFs oder Anleihen investiert, dann kostet das einen Euro. Da sollte man nicht logischerweise schon natürlich ein bisschen mehr als 10 Euro investieren, sonst sind die Spesen zu hoch. Aber dieser eine Euro ist jetzt nicht die Ausrede, es nicht zu beginnen.
Ich habe festgestellt bei der Veranstaltung, Frauen möchten nicht nur gut, sondern auch guten Gewissens anlegen, wahrscheinlich Männer auch, sprich nachhaltig. Welche Tipps hätten Sie denn da? Wo sehen Sie Grenzen, wo Sie aus ESG-Gesichtspunkten vielleicht nicht investieren würden? Und woran kann sich Frau oder auch Mann halten, wenn er wirklich nachhaltig investieren möchte?
Ich muss zugeben, das ist nicht mein Core-Business und ich bin nicht so tief im Thema drinnen. Ja. Aber was ich schon beobachte, ich lese natürlich auch viel, ist, dass wir jetzt gerade so ein bisschen eine Welle, eine ESG-Welle natürlich sehen. Man muss ein bisschen aufpassen. Da passiert natürlich auch Greenwashing, ja, weil ich habe gesehen, vor 1, 2, 3 Jahren, als das Thema so zum ersten Mal richtig hochkam, haben plötzlich ganz viele etablierte Unternehmen alles grün angestrichen. Und auf einmal war alles ESG-konform. Mhm. Und es gibt ja diese öffentliche Diskussion, ist ein Waffenhersteller, der für die richtige Seite Waffen herstellt, ist er dann ESG-konform? Und wenn er für die vermeintlichen schlechte Seite Waffen herstellt, dann eben nicht. Ich glaube, das haben wir noch nicht ausdiskutiert. Also was ich schon sehe, ist, dass wir bei einem der sehr populären ETFs, einer dabei ist, der, glaube ich, heißt Clean Energy. Wir sehen, dass der sehr stark nachgefragt wird, gerade bei den jungen Leuten. Aus unserer Statistik heraus können wir sagen, die jungen Leute investieren grüner als die etwas älteren. Das sehen wir im Trading-Verhalten. Aber da muss sich jeder selber sein Bild machen. Da kann ich keine Tipps geben. Ich würde schon sagen, am Ende, it's all about performance. Die Leute werden investieren, wollen auch nachhaltig investieren, aber sie müssen trotzdem eine Performance generieren. Weil wenn ich unterm Strich nach einer Zeit feststellen muss, ja, ich bin zwar nachhaltig investiert, aber das ganze Investment wirft keine Rendite ab, dann wird man auch keine Freude haben. Also es ist so eine Mischung aus nachhaltig, aber trotzdem performanceorientiert und bitte genau hinschauen, ob nicht einfach nur ein, wie sagt man so schön, neuer Wein in alten Schläuchen, dass da nicht einfach jetzt irgendwie Greenwashing betrieben worden ist und im Prinzip das Gleiche, was ich vorher schon investiert habe, jetzt mit einer grünen Farbe vielleicht sogar noch teurer verkauft wird. Also da bitte Vorsicht.
Also das heißt nochmal, man sollte sich immer die Factsheets anschauen von Fonds, um auch zu schauen, das betrifft jetzt nicht nur den Punkt der Nachhaltigkeit, sondern wahrscheinlich auch, dass man sich auch anschaut, wenn ich in einen MSCI World investiere, bin ich eben mit 60% in Amerika investiert und will ich das? Also das ist wahrscheinlich auch Ihr Tipp, dass man wirklich schaut, in was man auch bei Fonds, nicht nur bei Einzelaktien, schaut, in was man da wirklich investiert, in welchen Fonds, was da drinnen ist und ob es da Klumpenrisiken gibt.
Also Warren Buffett, ich zitiere ihn jetzt noch einmal, der hat ja irgendwann mal gesagt, man sollte nur investieren in Sachen, die man versteht. Also im konkreten Fall meinte er in Unternehmen, wo man das Geschäftsmodell versteht. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Tipp, den man weitergeben sollte. Also wenn man in einzelne Unternehmen investiert, dann sollte man das Geschäftsmodell verstehen. Wenn man dafür keine Zeit hat, sollte man zumindest global schauen. Wichtig ist breit gestreut, langfristig natürlich nur mit Geld investieren, das man auch zur Verfügung hat, das man nicht sofort braucht. Und das hatten wir ja schon besprochen. Je länger ich Zeit habe, umso weniger muss ich darauf achten. Aber wenn ich kurzfristig eben dieses Geld brauche, dann muss man auch die Strategie entsprechend wählen. Aber man sollte schon ein bisschen verstehen, was man tut. Und wenn man in einen breit gestreuten, weltweiten Aktienindex zum Beispiel investiert wie den MSCI World, dann sollte man mal reinschauen. Es gibt ja immer so schöne Tortengrafiken, wo man dann ganz klar sieht, aha, das schaut so und so aus, so und so viel Investments in Amerika beim MSCI World zum Beispiel, also der überwiegende Mehrheit ist in Amerika investiert. Wenn ich das möchte oder wenn ich das tue, dann muss ich das auch akzeptieren. Wenn ich sage, nein, ich möchte mehr in Europa sein, dann gibt es auch entsprechende andere Indizes, die entsprechend den, was ich jetzt Europa oder bestimmte Währungen oder bestimmte Kontinente bevorzugen.
Wir halte mir fest, also Sie haben gesagt, ein Sparplan ist mal ein guter Anfang, immer dieselbe Summe monatlich oder auch vierteljährlich, wie man kann, in dasselbe Produkt investieren und dadurch von den besseren Durchschnittskosten zu profitieren auf lange Sicht. Würden Sie, Sie bieten ja, glaube ich, Sparpläne nicht nur auf Fonds, sondern zum Beispiel auf Einzelaktien an. Macht es Sinn für den Beginn oder wie viel Geld sollte man denn in Aktien stecken, damit sich das auszahlt, beziehungsweise welche Größe sollten im Gesamtvermögen eigentlich Einzelpositionen haben? Nicht mehr wie 10% oder gibt es da auch eine Regel für Anfänger?
Nein, es gibt keine Regel für Anfänger. Das ist immer ein bisschen abhängig vom persönlichen Lebensstil. Ja, wenn ich viel Zeit habe, mich entsprechend zu informieren, dann kann ich auch auf entsprechend komplexe Produkte runtergehen oder auf Einzelaktien. Wenn ich wenig Zeit habe, dann sollte ich idealerweise die Expertise von Profis natürlich nutzen oder einfach von der Diversifikation, die in einem Produkt schon per se drinnen ist. Also das kann man jetzt, glaube ich, nicht so sagen. Wir haben das deswegen eingeführt, die Sparpläne auf Einzelaktien, weil manche Leute sagen, okay, ich habe nicht so viel Geld, um gleich direkt in eine Amazon zum Beispiel war vor 2-3 Jahren bei 3.000 Euro. Wenn ich nicht die 3.000 Euro hatte, dann hat man die Möglichkeit, über einen Sparplan Monat für Monat Geld einzuzahlen und mir einen Teil dieser Amazon-Aktie zu kaufen und irgendwann war sie dann voll. Das kann man über einen Sparplan tun. Das gibt's aber bei uns auch, indem man Fractional Shares, also sprich Teilaktien kauft. Auch da kann ich sagen, ich setze nicht die 3.000 Euro auf einmal in die Amazon-Aktie, sondern ich kaufe mir irgendwann mal 100 Euro und wenn ich wieder mal Lust auf Amazon habe, dann wieder vielleicht und irgendwann habe ich mal eine volle Aktie oder auch nicht. Ich partizipiere ja immer entsprechend in dem Anteil, den ich gerade halte. Also von dem her, glaube ich, bieten wir für alle was an. Es gibt da keine 100% Regelung, wo man sagen kann, das ist die Erfolgsformel. Wichtig ist nur, investieren ist auf jeden Fall wichtig und man muss es langfristig sehen.
Apropos Teilaktien, komme ich da auch jederzeit wieder aus einer Teilaktie raus? Ich muss ja jemanden finden, der mir mein Teil abkauft.
Genau, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Wir bei Trade Republic haben das so aufgesetzt, dass wir auf jeden Fall den Kunden garantieren, wir kaufen ihnen immer die Teile zurück, weil wenn wir es als simples Beispiel machen, jetzt eine Aktie, die vielleicht bei 100 Euro stehen würde und ein Kunde möchte 50 Euro in diese Aktie investieren, dann würde Trade Republic sozusagen den restlichen Teil halten. Und wenn er irgendwann einmal aussteigen möchte und sagt, okay, ich verkaufe diese Hälfte der Aktie wieder, dann kauft sie Trade Republic zurück zum aktuell gültigen Kurs an der Börse. Also von dem her garantieren wir immer für alle Teilaktien, aber auch Anleihen, die wir anbieten, dass jederzeit immer zum aktuell gültigen Kurs die Stücke zurückgekauft werden.
Okay, und vielleicht nochmal, welche Assetklassen? Wir haben jetzt nur von Aktien und ein bisschen von Anleihen gesprochen. Sind das die beiden für die Vorsorge, für die langfristige Vorsorge, die beiden Assetklassen, auf die man sich beschränken sollte? Oder sollte man genauso in Immobilien, Gold, Rohstoffe, Private Equity oder sind es dann so Satelliteninvestments, die nicht ins Kerninvestment gehören?
Naja, also ich würde mal sagen, wenn man es sich leisten kann und wenn man genügend Geld hat, dann sollte man möglichst am besten alles, was von dem, was Sie gerade genannt haben, investieren. Ja, dann ist man breit aufgestellt, weil es ist ja oberstes Prinzip, denke ich mal, der Risikoverteilung, dass man möglichst breit aufgestellt ist. Dann, wenn man genügend Geld hat, sollte man auch in Immobilien investieren, so es sich denn ausgeht. Ansonsten würde ich sagen, ist eher der ETF momentan das wichtigste Instrument, das ganz vorne stehen sollte, weil mit einem ETF bin ich schon breit diversifiziert. Und was ich mit Aktien dann, mit Einzelaktien, muss ich ja im Prinzip die Diversifikation wieder neu nachbauen. Dafür brauche ich schon entsprechend viel Geld, damit ich nicht lauter Einzelpositionen, die in einer Größenordnung mit 20 Euro stehen, da macht es ja keinen Sinn und dann sind ja die Spesen auch ein Thema. Also, um breit zu diversifizieren, ist das Einstiegsprodukt mit Sicherheit der ETF und dann entsprechend geht es dann weiter, je mehr Geld ich habe, je mehr Zeit ich auch habe, um mich mit Einzelinvestments zu beschäftigen, kann ich in Einzelaktien reingehen, kann ich in Anleihen reingehen und auch da ist wiederum das Verhältnis abhängig davon, wie ist mein Risikoprofil. Wenn ich sage, nein, ich möchte gerne sehr konservativ investieren, möchte wenig Schwankungen haben, möchte zu einem bestimmten Zeitpunkt ein bestimmtes Geld haben, dann muss ich meine Anleihen stärker gewichten und wenn ich sage, nein, ich habe genügend Zeit hinten raus, dann kann ich entsprechend den Aktienanteil stärker gewichten, kann auch in andere Assetklassen investieren wie Kryptos und was es sonst noch so alles gibt. Es ist immer eine Frage des Risikos, dass ich mir selber zutraue und wie gesagt, die Zeit, die ich habe, wenn ich, sag ich mal, nur wenige Stunden oder Minuten in der Woche Zeit habe, mich meinen Investments zu beschäftigen, dann sollte ich auf diversifizierte Produkte zurückgreifen. Wenn ich aber Zeit habe, mich mit Einzelthemen zu beschäftigen, dann ist das auf jeden Fall sehr spannend und dann kann ich das auch entsprechend machen.
Am meisten lernt man aus Fehlern. Jetzt haben wir viel über die erfolgreiche Veranlagung gesprochen. Wie verliere ich garantiert Geld?
Wenn Sie einem Geheimtipp folgen. Wenn Ihnen irgendjemand erzählt, er hat einen Geheimtipp, dann ist am besten, man geht heim und folgt diesem Tipp nicht. Es gibt keine Geheimtipps. Ja, weil wenn, dann wären sie illegal. Es gibt keine Geheimtipps. Ich bin schon ziemlich lange in der Branche und ich habe noch nie einen Geheimtipp bekommen, der tatsächlich aufgegangen ist. Es ist ein bisschen die Erwartungshaltung. Alle Investments und alle Versprechen, die eine Kapitalverdoppelung in kürzerer Zeit versprechen, das sollte man nicht machen, weil da kann ich garantieren, dass das Geld schneller weg ist, als man glaubt.
Und was kann man in puncto Veranlagung als Mann von Frau lernen, glauben Sie?
Dieses Risikobewusstsein. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass Männer einsehen müssen, und die Statistik zeigt uns das ja, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen, dass man nicht schnell reich wird. Investieren ist ein Marathon und kein Sprint. Und ich glaube, Frauen wissen das auch und Frauen haben eine andere Erwartungshaltung an die Investments. Die wissen, das geht langsam. Die wissen auch, dass der durchschnittliche, der Kapitalmarkt gibt im Durchschnitt so zwischen 7% und 8% her. Und alles, was mehr ist, das ist dann schon Glück. Ja, es gibt das manchmal, aber der Kapitalmarkt gibt statistisch gesehen, wenn wir die letzten 100 Jahre hernehmen, irgendwo so zwischen 7% und 8% her. Und das ist realistisch. Das verstehen die Frauen. Die Männer wollen auf Teufel komm raus den Markt outperformen. Manche schaffen es, aber man sollte sich ein bisschen an die Statistik halten.
Okay, zum Abschluss darf ich mit Ihnen noch ein kurzes Blitzlicht machen, wo Sie entweder oder sagen können. Also Inflation in Europa bleibt 2024 weiterhin über 4% im Jahresschnitt oder sinkt sie wieder?
Das ist eine Frage der Energiepreise. Wenn wir das Energiethema nicht in den Griff bekommen, dann wird die Inflation weiterhin hoch bleiben.
Jetzt in Anleihen oder in Aktien investieren?
Abhängig vom Risikoprofil am besten beides.
Finanzberater aufsuchen oder in Eigenregie investieren?
Wenn ich ein bisschen Zeit habe, sollte ich es in Eigenregie machen, denn viele Finanzberater sind ja Geld nicht wert.
Ist das aktuelle Kursniveau eine Kaufgelegenheit oder nicht?
Es ist immer eine Kaufgelegenheit, denn wenn ich darauf warte, dass der Markt genau das tut, was ich mir vorstelle, dann ist er entweder zu tief unten und glatt gefallen oder er ist zu hoch, weil er so gut gelaufen ist. Man findet immer Ausreden, aber man sollte einfach jetzt investieren, denn nur investieren ist eine langfristige Methode, sein Geld zu erhalten oder zu vermehren. Aber Geld unverzinst aufzubewahren, ist definitiv die falsche Strategie.
Aktien USA oder Aktien Europa?
Die letzten Jahre haben uns gezeigt, dass die Amerikaner uns immer ein bisschen voraus sind. Und ich glaube auch jetzt mit den Zinsen und so weiter sind uns die Amerikaner eine Spur voraus. Wahrscheinlich, wenn wir wieder durchstarten, werden die Amerikaner früher starten als die Europäer.
Mhm. Aktien Industriestaaten oder Emerging Markets?
Ich persönlich bin kein Freund von Emerging Markets, weil die Rahmenbedingungen immer schwierig sind. Ich bin kein Freund davon.
Macht Buy and Hold heute noch Sinn oder nicht?
Absolut, weil es gibt ein paar Statistiken über die letzten 20 Jahre. Wenn man dort die 5 besten Tage versäumt hätte, dann hätte sich, glaube ich, die Performance wäre dann irgendwie um 30% oder 40% schlechter gewesen. Das heißt also, auf das Market Timing zu setzen, das schaffen ganz, ganz wenige. Deswegen ist Buy and Hold nach wie vor die beste Strategie.
Aktienanlagehorizont mindestens 3, 5 oder 10 Jahre?
Abhängig davon, wann ich mein Geld brauche. Wenn ich das Geld erst irgendwann in ferner Zukunft brauche, dann ist eben ein langer Anlagehorizont ganz wichtig. Dann kann ich auch vermeintliche Dips aussetzen. Und wenn ich in 3 Jahren Geld brauche, dann soll ich am besten gar nicht in den Kapitalmarkt investieren oder maximal in Anleihen, die nach 3 Jahren auslaufen.
Mhm. Sparplan noch mit 65 plus, ja oder nein?
Es ist immer gut, einen Sparplan zu machen, und zwar deswegen, weil er Disziplin lernt. Wenn ich einen Sparplan anlege und sage, okay, ich spare jeden Monat 25 Euro weg, dann habe ich eine Disziplin und ich komme nicht in Versuchung, das Geld irgendwie anders zu verbrauchen oder zu verprassen. Also für die Disziplin ist ein Sparplan immer gut.
Was auch wichtig ist für Investoren, Ehevertrag, ja oder nein?
Also wenn man heiratet, sollte man ein gutes Gefühl haben, und wenn man drüber nachdenkt, einen Ehevertrag zu machen, dann würde ich eher raten, man sollte am besten gar nicht heiraten. Ich zum Beispiel habe keinen Ehevertrag.
Sehr schön, ja. Vielen Dank für Ihre Expertise und Ihre Zeit und bis zum nächsten Gespräch. Dankeschön.
Danke für die Einladung.
Alles Gesagte ist nur die persönliche Meinung von Julia Kistner und daher keine Anlageempfehlung und keine Rechts- und Steuerberatung. Für Verluste, die aufgrund von getroffenen Aussagen entstehen, übernimmt die Autorin Julia Kistner keine Haftung.